SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Bernhard Hoeker in SWR 1, Leute. Hallo und herzlich willkommen.
Ja, ich grüße ganz herzlich zurück.
Ja, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich mich auch. Ich bin sehr neugierig.
Ich sag's mal vorweg, wir haben uns aufs Du geeinigt, weil es irgendwie einfach besser funktioniert
mit einem Bernhard Hoeker. Ich tue ja alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.
Und ich habe es nicht geschafft, rechtzeitig auf dem Baum zu sein.
Ja, genau.
Also du, Bernhard Hoeker, du bist Comedian oder Komiker. Was ist dir eigentlich lieber?
Ja, ich glaube am besten, ich bezeichne mich eher als Komiker, nee, als Comedian, weil Komiker sind die Leute quasi vor Samstagnacht. Das finde ich jetzt so ein bisschen so dieses, dann kam dieses englisch-amerikanische Stand-up und Comedy-Show und Saturday Night kam dann so nach Deutschland und deshalb bin ich eher, würde ich mich als Comedian bezeichnen. Es ist aber auch Stand-Upper, Autor, Entertainer vielleicht, weil ich jetzt nicht eine bestimmte Form der Kunst machen, sondern generell es ums Unterhalten geht.
Du gerade Samstagnacht, das ist ja so 90er Jahre. Ist das eine Zäsur gewesen? Also gab es da so ein Davor und Danach, weil du es gerade so genannt hast?
Ja, also das Davor war ganz klar öffentlich-rechtliches über deutsche Unterhaltung und die war natürlich auch schon total schräg. Also ich meine, so ein Dieter Krebs oder Otto und auch Loriot war natürlich für ihre Zeiten schon auch Klimbim, Sketchup. Da gab es natürlich total viele skurrile Sachen, aber das waren so Komödianten und das andere ist nur, weil es dann mit dem Privatfernsehen das englischsprachige Einzug gehalten hat. Also ich glaube, das müsste ein Theaterhistoriker oder ein Kunsthistoriker der darstellenden Kunst müsste da mal eine klare Definition abgeben, was ich bin. Würde mich selber mal interessieren. Vielleicht weiß das ja jemand.
Wissenschaftlichen Auftrag geben.
Ja, genau, einen Auftrag geben. Aber eine Bachelorarbeit wird das. Dafür reicht's.
Wir nennen dich jetzt mal Comedian und gehen auch auf das Stand-Upper gleich nochmal ein. Was treibt dich denn? Du bist ja jetzt aktuell wieder unterwegs mit deinem Programm. Was treibt dich als Comedian denn aktuell gerade so um?
Was ich interessant finde und in meinem Solo-Programm geht es eigentlich immer um Dinge, die mich beschäftigen oder die mich beschäftigt haben. Dann ist daraus das Programm entstanden und damit bin ich unterwegs.
Das ist noch Morgen war gestern alles besser.
Genau, Morgen war gestern alles besser. Und das ist dieses ständige, früher war alles besser, die Jugend von heute und das ist ja nicht mehr so wie damals. Und da weißt du noch, als wir noch jung waren, dieses ständige, früher war alles besser und heute ist alles blöd.
Kriegst du es oft zu hören?
Ich selber krieg's nicht zu hören, aber ich krieg das mit im Umfeld. Also auch, wenn man dann selber älter wird. Ich meine, ich bin jetzt 50 Jahre und da hat man natürlich Leute in seinem Umfeld, die auch 50 Jahre sind und die sagen, also wir haben damals aber noch. Und ich habe immer dieses Gefühl, ganz ehrlich, Leute, als wir in dem Alter derer waren, die wir heute so schrecklich finden, haben unsere Eltern genau dasselbe gesagt. Und wenn man sich dann dieser allgemeinen, gefühligen Aussage mal faktenorientiert nähert, dann stellt man fest, dass das alles gar nicht stimmt. Noch nie waren, selbst weltweit, so wenig Menschen Analphabeten, sind so viele Kinder zur Schule gegangen, gab so viel Gleichberechtigung auf der Welt, so viel Demokratieversuche und so weiter. Natürlich gibt es immer wieder Rückschläge, gerade jetzt im Moment, und es gibt auch immer Sachen, die laufen da nicht so gut. Und es gibt auch Unterschiede, ob in unserem Land oder in einem anderen Land. Aber die Wahrscheinlichkeit, durch die Hand eines Menschen zu sterben, war noch nie so gering wie jetzt. Also in jeder anderen Zeit davor war es gefährlicher.
Das sind Fakten und Fakten wirft ja eigentlich nichts um. Aber gegen diese Gefühligkeit kannst du dich da auch nicht ganz erwehren, oder? Nö. Weil dieses Gefühl, so früher war alles besser, ach, da sind wir viel schöner Auto gefahren und wir haben sowieso uns viel weniger Gedanken machen müssen und das Radio war auch viel schöner früher und eigentlich war alles schöner. Ist auch egal, durch welchen Job man geht. Das sagen eigentlich immer alle.
Ja, das liegt einfach daran, dass wir uns an die schönen Sachen erinnern. Also natürlich, wenn ich irgendwie 8 Stunden Auto gefahren bin, ist das total anstrengend. Aber ich erinnere mich an den wunderbaren Parkplatz mit dem unfassbar leckeren Jägerschnitzel. Oder man erinnert sich im Urlaub an die 5 Sonnentage oder den tollen See, dass man da irgendwie 14 andere Tage im Regen sich gelangweilt hat. Das geht halt einfach verloren. Und gerade so Sachen wie, wir sind natürlich damals einfach Auto gefahren, wir haben nicht nachgedacht und so weiter. Das heißt aber nicht, dass es uns besser ging. Wir haben nur Glück gehabt, dass wir es überlebt haben. Ich meine, da sind viel mehr Leute damals auf der Straße gestorben als jetzt. Also nie war Autofahren so sicher wie jetzt.
Es war jetzt zugegeben, waren das sehr konservative Beispiele, die ich jetzt gerade davor gebracht habe.
Da bin ich dir sehr dankbar, weil ich konnte die natürlich dann schön aufgreifen. Ja. Ne? Also auch dieses ständige, man darf ja nichts mehr sagen. Das ist das, was so in die Richtung geht. Früher durfte man noch alles sagen. Heute darf man nichts mehr sagen. Das ist völliger Quatsch. Man kann viel mehr sagen. sagen als früher.
Vielleicht mal nochmal auf den Satz zurück, den wir vorhin kurz angesprochen haben. Früher war alles besser, ein Satz, der dich nervt, das haben wir soweit festgestellt. Aber für euch Comedians hat sich ja auch mit YouTube und Co. und der ganzen Internetgeschichte auch vieles verändert. Also so den kleinen Künstler, der so über Mini-Bühnen tourt, gibt es den überhaupt noch oder geht man da heute direkt zu YouTube?
Ja klar, also es gibt schon, ich bin immer beeindruckt, wenn ich junge Künstler sehe und selber bin ich froh, dass ich nicht in dieser Zeit anfangen muss, weil das war alles besser damals.
Also, da sind wir wieder.
Und zwar ist es hat sich halt einfach verändert. Früher gab es halt viele kleine Bühnen, da musste man rumtingeln. Es gab gerade mal 4 Kanäle, wo man was machen konnte, weil halt jeder Privatsender hatte irgendwie so eine Sendung, die keinen interessiert hatte, wo man was ausprobieren konnte.
War es schön oder war es nicht so schön?
Naja, für mich war es schön und toll, hat Spaß gemacht. Das natürlich dann auch da reinzukommen, war schwierig, aber wenn, hast du nicht so viel Konkurrenz. Wenn ich jetzt mit jungen Leuten zusammen bin, bei irgendwelchen bunten Abenden, geht es sofort auch, da wird was gepostet und die wollen, dann geht es um Klicks und die verliken sich gegenseitig und hashtaggen und was weiß ich alles. Finde ich alles super. Es ist halt deren Welt, wo sie jetzt leben, weil der Vorteil ist natürlich, jeder hat die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass irgendeine Theaternase sagt, ich glaube, das ist ein ganz lustiger Mensch. Mhm. Oder ich gehe auf eine bunte Bühne und fahre dadurch durch ganz Deutschland, um dann da 5 Minuten zu spielen und keinen interessiert und niemand kriegt's mit, sondern nur so, ich habe halt die Möglichkeit, das übers Internet zu machen. Und das ist natürlich, ich sag mal so, im Großen und Ganzen gerechter und besser.
Ja, es ist nicht natürlich auch manchmal gut, so ein bisschen auch ein kleines Korrektiv zu haben, so eine, zumindest eine kleine Selektion, dass nicht alles an die Öffentlichkeit kommt. Muss das sein?
Also ich glaube, dass das auch ein Lernprozess ist, wie immer. Es gibt auch Leute, die früher auf die Bühne gegangen sind, haben Sachen erzählt und waren nicht ganz klar, was das bedeutet, im Fernsehen was zu sagen. Das ist halt immer diese, immer wenn neue Medien kommen, gibt es Leute, die damit umgehen können, die nicht damit umgehen können, die davon überfordert sind und welche, die es perfekt nutzen. War bei der Zeitung so, es war bei Büchern so, es gab unfassbar viele dämliche Bücher, weil halt niemand wusste, was ist, wenn was bei dir in einem Buch steht, muss ja stimmen. Nee, tut's nicht, mussten wir alle erst lernen.
Also du hast dir deine Karriere gebaut, noch bevor es diese ganzen Videoplattformen, Instagram, soziale Medien und so weiter gab. Ist das dann aber trotzdem was, das du eigentlich nicht umschiffen kannst? Ne? Du musst da auch irgendwie
vorkommen. Ja, also ich bin bei Instagram und poste auch Sachen, aber ganz ehrlich, das ist extrem selten.
Also ist es heute schwerer, sich so eine Karriere aufzubauen, wie du sie dir aufbauen konntest? Also bei dir war es ja Switch, der Durchbruch
damals,
sozusagen.
Also es ist insofern schwerer, weil du viel mehr Konkurrenz hast, die auch ist. Dafür ist es leichter, weil du mehr Plattformen hast. Ich hatte damals, es gab keine Möglichkeit, mich zu präsentieren.
Also es gibt ganz viele Bernhard Hoeckers da draußen, die gar nie entdeckt wurden.
Vielleicht. Damals, mit Sicherheit. Ganz viele, die auf den Bühnen gewesen sind, die auch rumgetingelt sind, die Ideen hatten und die eben nicht die Möglichkeit hatten, wie ich das Glück hatte, dann hier und da im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein und die richtigen Leute getroffen zu haben. Und es ist heute viel einfacher, auch wenn ich meine, wenn man heute recherchiert, wen lädst du in der Sendung ein, dann guckst du im Internet nach und findest die auch. Früher musstest du die Regionalzeitung aus Mecklenburg-Vorpommern abonnieren, um dann gucken, dass hinten rechts in der Ecke steht, diese Geschichte von dem einen Typen, der. Und dass der bundesweit gefunden wird, ist viel unwahrscheinlicher, als dass ich irgendwie im Internet eingebe, irgendwie skurriler Fahrradfahrer und dann kommt einer, der auf dem Kopf rückwärts fährt.
Da kommt jetzt auch ein bisschen der Journalist in dir durch, ne? Du bist ja auch Moderator, du bist auch Schauspieler, du bist Comedian. Das ist ja so bei dir etwas, was über die Jahre gewachsen ist, bei jungen Leuten ja immer schon ganz normal. Die sind immer gleich DJ, Podcaster, Moderator, sind ja alles keine geschützten Begriffe, kann ja jeder machen. Ist dir das aufgefallen, dass das ein bisschen mehr um sich gegriffen hat, weil du jetzt auch sehr viele Bezeichnungen da für dich führen musst?
Ja, also das war schon immer so ein bisschen schwierig, was ich bin, weil ich bin, also von der Grundart bin ich Schauspieler, weil ich habe geschauspielt bei Switch oder auf der Bühne. Wenn ich Sketche gespielt habe, habe ich Sketche geschauspielt. Das Problem ist bloß, ich finde das immer so ein bisschen unfair, weil die Schauspielerei ist ein richtiger Lehrberuf. Also die sind richtig gut, die Kollegen, die das machen, die Schauspielschulen besucht haben. Und ich bewundere die für ihre Fähigkeiten und habe mir alles geklaut, was ich auch bei jedem Drehs immer von denen mitnehmen konnte. Faktisch ist es aber so, dass ich Schauspieler bin. Jetzt bei Wer weiß denn sowas? Wie nennt man das? Jemand, der Fragen beantwortet und dabei unterhält. Das ist kein klassisches Stand-up. Das war eher bei Genial daneben Stand-up. Das hier ist eher, ein jemand, der unterhält, also entertaint. Also ist Entertainer eigentlich das Beste. Bei Entertainer ist man aber bei Harald Junke, der eine ganze Show macht und dann auch noch singt. Gut, mache ich auf der Bühne, aber das ist dann eher Stand-up. Also es ist halt schwierig, sich festzulegen, wenn man viele Dinge macht.
Als Comedian setzt man sich ja in seinem Bühnenprogramm oder generell eigentlich mit der Frage auseinander, ob man in seinem Beruf und überhaupt eigentlich noch alles sagen kann. Kann man denn noch alles sagen?
Das Problem ist nicht, dass man nichts mehr sagen darf. Wir dürfen so viel sagen, wie, glaube ich, zuvor nicht. Ich glaube, ich würde sogar behaupten, früher war es noch schwieriger, Dinge zu sagen, weil du hattest dieses Medium Internet nicht, wo du alles sagen kannst, was du willst. Und wenn es noch so ein Schwachsinn ist. Was die Leute nicht verstehen, ist, dass wenn sie etwas sagen, weil sie das jetzt überall können, dass sie auch Antworten kriegen über dieselben Quellen. Also wenn ich Unsinn erzähle, dann war das früher so, dann wurde das, keine Ahnung, lief das irgendwie, keine Ahnung, in der Tagesschau oder von in Rudi Carrells Tagesschau, dann hat er irgendeinen politischen Gag gemacht und dann hat die Redaktion die Post bekommen, Briefpost, also das zu schreiben ist natürlich schon was anderes und das kam natürlich nur sehr gefiltert dann an. Heute sitzt man irgendwo, erzählt irgendwas und kriegt sofort eine E-Mail, Scholz-Bashing, muss das denn jetzt sein?
Also das Feedback ist niedrigschwelliger geworden.
Sehr, ja, genau.
Man kann es schnell reintippen, auch ins Handy mit WhatsApp oder was auch immer.
Genau, und deshalb ist es, ich finde, man kann viel sagen und so wie man ja sagt, dass die, oder ich finde, dass die Leute sensibler geworden sind. Also wenn man etwas sagt, reagieren die viel empfindlicher.
Merkst du es auch auf der Bühne?
Auf der Bühne nicht. Auf der Bühne habe ich den Vorteil, dass da natürlich Leute hinkommen, die mich kennen, die meine Fans sind oder die das interessiert, was ich sage. Wenn ich das jetzt im Radio sage oder im Fernsehen, kriegen das auch Leute mit, die das vielleicht, also die gar nicht hinhören, um mich zu hören, sondern das einfach so mitbekommen. Man erwischt die dann in einem anderen Moment.
Und das Ganze hat ja auch einen ernsten Hintergrund. Du hast nämlich dieses Gespräch gehabt mit der Süddeutschen Zeitung neulich, da hast du dich darüber geäußert. Dein Zitat ist, die Leute sind dünnhäutiger geworden. Du sagst jetzt auf der Bühne, merkst du es nicht. Merkst du es gerade bei solchen Auftritten jetzt im Radio und Fernsehen, da sagst du, ich habe vorhin dieses Stichwort genannt, Schere im Kopf. Ist das was für einen Comedian ja eigentlich das Schlimmste, was es gibt, oder?
Nee, die sollte man haben, weil man soll ja nicht alles immer sagen. Man muss ja, also es geht ja auch um Respekt anderen gegenüber. Man sollte immer im Kopf haben, was mache ich mit dem? Man hat ja auch eine Verantwortung. Also ich kann natürlich jetzt wunderbar Gags machen, die sind rassistisch, sexistisch, das funktioniert immer, aber warum sollte ich das tun? Die Schere habe ich auch im Kopf. Also wenn ich auf der Bühne bin und es kommt irgendwie, man muss immer aufpassen, wenn man schon mit Beispielen anfängt, ist man schon wieder Teil dieser Klischeenummern. Und dann wird irgendein, es kommt ein Stichwort und es fällt einem sofort ein Land ein, was man damit in Verbindung bringt. Muss man kurz überlegen, ist das jetzt für den Gag auf Kosten der Leute oder ist es wirklich lustig oder ist es mir auch egal? Aber so völlig scherenlos sollte niemand unterwegs sein, weil das ist ja genau das, was passiert, wenn die Leute im Internet anonym antworten, dass sie eben nicht darüber nachdenken, wie wirkt das auf den anderen.
Wo ist denn für dich die Grenze? Also was gibt's für dich Linien, wo du sagst, hier ist meine rote Linie, da gehe ich nicht drüber, das mache ich nicht?
Ich würde jetzt mal sagen, nein, was natürlich, wenn man das überprüfen würde, wahrscheinlich nicht stimmt.
Widerspricht zumindest dem, was du gerade gesagt hast.
Naja, ich habe natürlich, also ich würde Leute nicht beleidigen, ich will keine rassistischen oder sexistischen Klischees bedienen. Also ich habe in meinem ersten Programm gab es eine Nummer über die unterschiedlichen Verhalten von Männern und Frauen, Gehirngrößen, Unterschied, wie die arbeiten. Es war damals total interessant.
Inzwischen ist das für mich nicht mehr, ne?
Nee, also meine Autoren kriegen die Ansage, keine Witze, Pippi Kaka Pillermann. Das sind so die Klassiker. Irgendwann kommt irgendein Penis taucht auf oder dann macht die Kirche was Böses oder eine Frau ist blöd oder der Mann muss kochen. Also das versuche ich zu vermeiden.
Also sind wir da moderner geworden oder sind wir einfach nur empfindlicher geworden?
Wir sind moderner geworden, wir entwickeln uns ja weiter. Also wenn man mal überlegt, welche Witze wurden in den 50ern gemacht, in den 60ern, dann finde ich es total gut, dass bestimmte Dinge einfach nicht mehr gemacht werden.
Passiert es dir trotzdem noch?
Ja klar, also es gibt Unterschiede, wenn ich eine Nummer habe, wo ich weiß, wie die Geschichte ausgeht, wie ich sie erzähle, wie ich anfange, wohin ich will, was ist meine eigentliche Aussage, dann stelle ich immer diese mutige, kühne Behauptung auf, du könntest jederzeit im Programm mich unterbrechen und sagen, warum hast du diesen Satz gesagt? Das hat alles im entfernten Sinne eine Bedeutung oder soll wohin führen. Bei den spontanen Sachen ist natürlich nämlich keine Garantie, da geht es ganz schnell, dass man einfach was raushaut, weil es eine Impro ist, die dann sehr schnell gehen muss. Und dass ich dann auch mal ein Klischee bediene oder dass ich etwas sage, wo ich dann abends sage, den hätte ich mir auch sparen können, das ist einfach so.
Bernhard, sind die Menschen heute in der Eindruck von Krisen und Kriegen eigentlich generell empfindlicher geworden?
Mir fällt es eher auf in, in so Alltags, die Leute sind etwas empfindlicher, wenn sie an der Kasse stehen und es geht nicht voran oder wenn ich beim Abbiegen an der Ampel etwas zu langsam bin, dann wird auf einmal gehupt, wo ich denke, das war früher nicht. Vielleicht bin ich auch selber empfindlicher geworden und dasselbe Hupen wie früher trifft mich emotionaler. Also man ist ja nicht ausgenommen von so einer
Situation. Ja, wir haben es ja alle durchgemacht.
Situation. Also das meine ich auch mit
dem Umfeld. Diskutierst du da?
Ja, du bist ja auch die ganze Zeit, weil ich will den Ball auch gerne zu uns zurückspielen. Also nicht nur die Leute sind empfindlicher, wenn man mal was sagt, sondern auch die Künstler, ganz viele Künstler, die ich kenne, die sagen, man darf ja heute nicht mehr alles sagen, man muss total aufpassen. Nee, du kannst alles sagen, mach Witze wie früher. Die Leute werden nicht mehr lachen. Die Leute werden sagen, du bist doof. Dann leb damit. Aber mach doch deinen Gag. Entweder du findest ihn gut oder nicht, aber mach keinen Gag und erwarte, dass die anderen das nicht blöd finden. Das ist bei mir ja auch, wenn Leute es langweilig finden, über Sprachwissenschaft zu hören. Ich fange an, gerade mich aufzuregen.
Ja, ich merke schon. Das ist ja der künstlerische Bereich, das eine. Es gibt ja auch den privaten Bereich. Also ein Bernhard Hulke ist sehr diskussionsfreudig, wenn er jetzt in der Öffentlichkeit ist. Ist das auch zu Hause?
Ja, immer. Also ich liebe es immer, wenn ich eine Kontroverse spüre oder Sachen sehr allgemein finde, zu sagen, naja, da gibt's auch immer noch eine andere Seite. Das ist natürlich das ist ja der Kern unserer Existenz oder unsere Grundaufgabe. Der Sinn des Lebens, finde ich, ist für mich, ich muss mich selber immer hinterfragen. Ich bin ja Skeptiker, bin ich ja.
Ja, bist du auch bekannt für.
Ja, genau.
Skeptizismus, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Bereich, der ist wirklich schwierig. Also da wird es dann nerdig, ne, wenn es dann nee, in diesen
nicht.
Bereich geht. Zumindest wirkt das erstmal so.
Ja, es wirkt so, weil man natürlich.
Kannst du das kurz erklären?
Ja, also Skeptizismus ist immer der Klassiker, dass die Leute denken, man findet alles skeptisch und kritisch. Und dann kriege ich immer Mails, die mir schreiben, ja, Sie sind doch auch Skeptiker. Das mit dem Corona finden Sie doch auch komisch.
Genau, da wird man doch zumindest in den letzten 2-3 Jahren schnell in diese Verschwörungsecke
genau,
dann reingeschoben.
Der Sinn eines Skeptikers ist nicht anderes kritisch zu finden. Ich finde, der Kern des Skeptizismus ist es, sich selbst skeptisch zu sehen, sich selbst immer zu hinterfragen, ist das, was ich denke, richtig?
Also,
und wie ist die andere? Das macht einen selber, es verunsichert einen eher selber, weil man immer, wenn man eine Alternativmeinung hört, erstmal denkt, die könnte stimmen.
Ich stelle mir ja diese Skeptizismus-Szene so ein bisschen vor wie so ein Darknet. Wo man so unter sich bleibt und so ganz nerdig dann alternative Theorien bespricht oder Dinge in Frage stellt. Ist das so?
Nee, überhaupt nicht. Das sind ja eben nicht die Skeptiker. Ja. Die Skeptiker sind ja die gerade eben einen naturwissenschaftlichen Ansatz verfolgen. Also gerade jetzt hier diese GWOP, diese Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften.
Der du auch angehörst.
Der ich auch angehöre. Ja. Und da geht es eben nicht darum, dass man sagt, das mit den Wünschelruten, das ist doch eine geile Idee, das funktioniert doch. Sondern sagt, nee, das funktioniert nicht. Aber wir wollen wissen, warum es nicht funktioniert. Was ist dann der Denkfehler in dieser Theorie? Homöopathie funktioniert nicht, ist reiner Placebo. Aber was ist der Fehler, der Denkfehler in dieser Theorie? Wo wird aus dem, was wissenschaftlich, medizinisch Homöopathie sein soll, wo verlässt diese Theorie, die Wissenschaft und das rationale Denken? Wo wird das einfach nichts anderes als eine Religion, als Glaube? Hat ja seine Berechtigung. Soll man nur nicht behaupten, ich sei Wissenschaft. Und das ist das Skeptische, dass man nicht einfach an seinen Dingen hängt, sondern die immer wieder hinterfragt. Das, was Wissenschaftler machen. Sachen so formulieren, dass ein anderer sagen kann, du bist falsch.
Würden dir jetzt wahrscheinlich Homöopathen vehement widersprechen an der Stelle und in die Diskussion eintreten. Aber was mich interessieren würde, vom Skeptizismus, gehen da fassbare Innovationen auch von aus, die ich so spüren kann, merken kann?
Ich sag mal, alle Naturwissenschaften. Also es geht immer darum, wo liege ich falsch und kann ich Sachen so formulieren, dass mich einer widerlegen kann.
Wie bist du, Bernhard, eigentlich durch die Pandemie gekommen? Wir haben es ja oft gehört, gerade für Künstlerinnen und Künstler, wie du einer bist, ja sogar Solokünstler, war es ja eine harte Zeit.
Also ich kann mich nicht beklagen. Ich gehöre zu den glücklichen Leuten, die mit dem Fernsehen ein zweites Standbein hatten. Ich habe ein Buch geschrieben in der Zeit. Also es ist alles, die drunter gelitten hatten, sind alle Künstler, die man nicht aus dem Fernsehen kennt, die nur Bühne machen. Die ganzen Theater, die Veranstalter und alles, der ganze Rattenschwanz, der da dran hängt. Und natürlich die Leute, die 2019 sich entschlossen haben, ich höre jetzt auf mit allem, ich werde Bühnenkünstler. Das sind die am meisten gearscht waren.
Ja, das stimmt, gerade wenn es in diese Zeit gefallen ist. Ja. Jetzt haben wir aktuell seit Februar, Ende Februar, haben wir den Ukraine-Krieg. Wir haben tatsächlich die Corona-Pandemie in ihrer Nachwirkung noch nicht ganz überwunden. Es gibt Fachkräftemangel in vielen Bereichen, auch in der Gastro, im Veranstaltungswesen und so weiter. Bist du natürlich als Solokünstler ganz gut dran, brauchst keinen großen Bühnenaufbau, kannst da relativ kompakt durch die Republik dich jetzt bewegen. Was kommen da jetzt für aktuelle Themen mit rein in dein Programm? 2019 ist ja jetzt auch schon wieder eine Weile her.
Ja, also die Themen entstehen weniger aus meinem Programm selber, weil die Sachen, die ich bewusst erzähle, sind mehr allgemeiner Natur. Da geht es halt um Psychologie, warum reden wir so oder so über die Vergangenheit, warum empfinden wir das sprachwissenschaftlich, warum ist es nicht so, dass die jungen Leute schlechter sprechen. Aber es passiert in den spontanen Dingen. Ich frage ja immer, was die Leute beruflich machen. Da war Lehrer für Russisch und Geschichte. Und das ist natürlich Russisch und Geschichte. Da sagt man natürlich sofort, ja, vielleicht wäre es ganz gut, wenn du die Geschichte mal auf Russisch erzählst, damit die russische Geschichte die ist, die sie wirklich ist. Und dann wissen die Leute sofort, was gemeint ist. Russische Geschichte, spannend, wird im Moment ja auch heiß diskutiert und sowas. Aber ansonsten sind es diese spontanen Dinge, wo man was sagt oder wo man dann, was habe ich jetzt ein Gag, der... Ich habe irgendwas erzählt spontan und die Leute haben nicht sofort reagiert, sondern erst so ein paar und dann noch ein paar mehr. Und dann ging das so rum, so dieser klassische, einer fängt an und dann machen immer mehr weiter. Das ist ein klassischer Corona-Gag. Einer ist infiziert, steckt dann die anderen an und nachher sind sie alle immun. Und ein paar von euch sind aber von Anfang an durchinfiziert gewesen oder durchgeimpft gewesen. Mhm. Solche Sachen, da taucht das eher mal auf. Okay. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, und jetzt habe ich hier noch meine Ukraine-Nummer.
Mhm. Gut, Ukraine ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Es bedrückt uns ja alle sehr. Kann man sowas in Comedy, weil du vorhin gesagt hast, man kann auch gar nicht mehr unbedingt alles sagen. Da kommen wir gleich noch drauf. Du hast neulich für die Süddeutsche Zeitung ein Interview gegeben, zu diesem Thema, wo du dich auch äußerst. Wie schwierig ist das geworden mit Comedy? Gibt es da wirklich so die Schere im Kopf?
Ja, also erstmal zur Ukraine ist es so, ich finde, natürlich kann man Witze machen. Die Frage ist immer, worüber? Man macht natürlich nicht Witze über die Opfer, aber über das Verhalten der deutschen Politik. So Leute am langen Arm verhungern lassen oder so. Da kann man natürlich was machen. Also wenn ich jemanden was frage, dann was machst du beruflich oder sowas? Und ja, genau, wie habt ihr euch kennengelernt? Ich unterhalte mich dann, sagen, gibt's keine Antwort. Ja, wir haben uns kennengelernt. Ja, das war damals. Wo denn? Ja, das war hier in der Nähe. Mhm. Und dann kann man dann, irgendwann sagt man dann, ganz ehrlich, ich glaube, ihr wart in derselben Sprachschule wie Olaf Scholz. Und nicht viel reden, nichts sagen. Und das ist so ein... Da kann man dann Witze drüber machen, über die Art und Weise wie oder dann natürlich über Putin kann man Gags machen und so, weil er natürlich der Böse ist. Das ist immer die Sache. Also über Opfer würde ich aber auch so natürlich keine Gags machen, wüsste ich jetzt nicht genau, also warum.
Also das ist die Grenze für dich, die du ziehen würdest. Weißt du denn jetzt schon, was du heute Abend auf der Bühne sagen wirst?
Ich weiß, ich sag mal 60% kenne ich schon, weil das ist das, was ich immer erzähle, das sind diese Geschichten, die ich den Leuten erzähle und bis zu 40% entstehen dann spontan. Das hängt davon ab, was die Leute dann halt mitbringen. Wenn ich dann frage, was habt ihr denn früher gespielt? Und dann kommen interessante Sachen raus und unterhalten wir uns dann darüber. Oder was macht ihr beruflich? Wer hat Geburtstag? Wo habt ihr euch kennengelernt? Ne, was für eine Ausbildung habt ihr? Das ist natürlich dann spannend mitzukriegen, was die Leute davon erzählen.
Du bist ja Comedian, Schauspieler, Moderator, haben wir alles gesagt. Du bist aber auch Mensch. Was treibt dich denn als Mensch gerade so um?
Im Moment natürlich das, was einen umtreibt, ist natürlich die Ukraine, der Angriffskrieg aus Russland und die Enthaltsamkeit, was Hilfe angeht, von der deutschen Politik. Und das finde ich halt, das ist mir peinlich.
Du äußerst dich auch zu politischen Themen, hast es neulich sogar bei Sandra Maischberger im Fernsehen getan. War das für dich Neuland?
Es ist für mich immer sehr aufregend, sowas. Also ich habe immer klingt, als mache ich das regelmäßig, aber das ist irgendwie so einmal im Jahr oder auch jetzt hier. Weil gerade bei Maischberger sitze ich ja nicht alleine da und kann irgendwas erzählen und nebenher erzählt man noch eine Haltung, die man hat zu Tempolimit, Erbschaft und was weiß ich und Ukraine. Da
saßen ja noch zwei Top-Journalisten neben dir, ne?
Ja, und das sind, ob man deren Meinung teilt oder nicht, die haben es einfach auf dem Kasten. Also der Robin Alexander ruft halt dann im Team von Zelensky an, wenn er was wissen will. Eine Quelle, auf die ich keinen Zugriff habe. Ja. So, deshalb ist auch mein Job nicht, also da ist natürlich auch mein Job nicht, quasi die Fakten zu liefern, sondern also Fragen zu stellen oder eine Gedankenhaltung zu zeigen, die auch der normale Zuschauer hätte, der einfach nur regelmäßig Zeitungen liest und Fernsehen guckt und Nachrichten guckt.
War es dir trotzdem ein persönliches Anliegen?
Ja, schon. Also ich finde das ja schön.
Zu sagen oder dich überhaupt zu diesen politischen Themen auch zu äußern.
Dieses Bedürfnis, dass Politik ist ja die Sache des Volkes. Und man ist ja Teil dieses Volkes oder der Bevölkerung und man möchte, also da möchte man auch immer seine Meinung äußern. Finde ich schon, dieses Interesse ist schon da.
Gab es da Reaktionen?
Nur, dass ich dieses Scholz-Bashing sein lassen soll. Oder warum ich jetzt auch darauf eingehe, das habe ich nicht ganz verstanden, weil das scheint das schlimm zu sein, wenn man, also da steckt ja hinter, ich hätte einfach nur geschimpft, ohne was zu sagen, aber dann keine Sache. Mhm. Was ich immer mag, ich versuche den Leuten dann auch zu antworten und frage, vielen Dank, Bashing, völlig in Ordnung. Aber was denn? Weil das ist jetzt einfach nur ein Satz. Ich habe gesagt, Scholz, ich habe mir nicht gesagt, Scholz ist doof und stinkt aus dem Mund. Nee, sondern ich habe ja gesagt, was ich...
Man sieht bei der Niedrigschwelligkeit. Witzigerweise am 11. Mai, als du in Sandra Maischbergers Sendung war, da lief natürlich auch, wer weiß denn sowas? Ach. Und das sind die vielen Gesichter des Bernhard Hoeker, kann man so sagen. Aber du jetzt gesagt hast, auf der einen Seite bin ich Comedian, dann bin ich auch Mensch, dann bin ich auch politischer Mensch und dann eben, wer weiß denn sowas, was bin ich da eigentlich? Jetzt sind wir wieder bei dem Blitzbirnen-Image, das wandelnde Lexikon Bernhard Hoeker. Also ich meine, es ist eine Quotenschlager-Quiz-Sendung im Vorabendprogramm. Viele kennen es und viele schauen es, das sind auch immer Promis. Du hast jetzt auch in unterschiedlichsten Formaten gearbeitet. Du hast vorhin gesagt, genial daneben, ist ein bisschen was anderes, aber irgendwie auch Quiz. Dieses Quiz-Ding, das hat dich so erfasst. Da bist du jetzt dauerhaft
zu sehen. Ich persönlich liebe es, Fragen gestellt zu bekommen, weil wenn ich sie nicht beantworte, habe ich wieder was gelernt. Das ist eine ganz angenehme Art, interessante Dinge zu erfahren, weil die Redaktionen ja vorsortieren, was ist interessant. Und ich muss dann diese Zeitung nicht lesen, sondern ich kriege die Frage gestellt, kann mir selber Gedanken machen, was ich immer Spaß dran habe. Ist ja wie Rätsel lösen. Also andere sitzen und machen Kreuzworträtsel. Mhm. Und bei mir ist es halt diese Art von Rätsel. Und danach kriege ich gesagt, wie es richtig ist. Und entweder ich hatte recht, dann bin ich so, habe ich eine Bestätigung, toll, super, toll hergeleitet. Oder aber es ist falsch. Mhm. Ich kriege erklärt, wie es geht. Und das ist ja, trifft ja meinen Skeptizismus. Das ist ja super. Wenn man, also alles, was ich falsch gemacht habe und wo mich jemand korrigiert hat, ist ja danach etwas, was ich gelernt habe.
Das ist ein niemals endender Prozess eigentlich.
Wir lernen laufend.
Wahnsinn, was diese Redaktionen immer für Fragen dann doch wieder herauskramen. Ja, also ganz interessant. Macht das Spaß eigentlich mit den, man sieht ja da jeden Tag einen anderen Promi, mal mehr Promi, mal weniger Promi.
Es ist total super, weil es ist eine totale Abwechslung zwischen Leuten, die ich inzwischen sehr gut kenne, die regelmäßig sind. Wenn die kommen, weiß ich, das ist super.
Kommen ja auch Leute immer wieder dann.
Kommen Leute immer wieder. Es kommen ja auch Kollegen, die ich von woanders kenne. Dann kommen die, dann freue ich mich. Dann sitzt man auch vorher schon zusammen und trinkt was. Es gibt Leute, die ich einfach für ihre Leistung bewundere, ob das jetzt Sportler sind oder Musiker oder auch Schauspieler, die ganzen Tatort-Kommissare. Und dann gibt es Leute, die ich so gar nicht kenne. Und wo ich dann gespannt bin, wie die so sind. Gerade diese ganzen YouTuber, diese jungen, aufstrebenden Nachwuchskünstler. Ja, super, total gut. Die als Nachwuchskünstler, glaube ich, zigmal mehr Fans haben als wir.
Genial daneben, kaum zu glauben. Das Quiz, wer weiß denn sowas? Also man wird ja dann auch irgendwann so ein Gesicht. Ich sehe auch gerade dein Lächeln, das kenne ich. Ne? Das kenne ich eben aus Vorabendfernsehen. So jemand, den man immer wieder sieht. Ist das auch was einen so ein bisschen manchmal selber stört? Wo so zum eigenen Nachteil sich generiert? Oder sagst du, das ist doch in Ordnung?
Sieht man was mich stört, ist nur, wenn Leute auf der Straße weniger, wenn ich dann so Mails bekomme, Herr Hoeker, Sie sind gar nicht so klug, da haben Sie falsch gelegen. Und dann habe ich immer so dieses, wer sagt dir denn, dass ich mich selber klug finde? Das finde ich immer dieses... Ich werde natürlich so angekündigt, jetzt kommt der Mann, der alles weiß und der in allen Quizshows gefragt ist, weil er die großen Gewinne nach Hause trägt. Ich weiß ja, dass das Quatsch ist. Ich sitze da ja. Ich weiß ja, wo dadurch das nicht weiß. Hm.
Diese Quizgeschichten, bist du da so reingerutscht oder hast du dann zu jeder Geschichte kam eins und dann wurde es immer schöner und du hast das andere herbeigeführt?
Wie immer bei so Dingen ist es natürlich nicht ein Schlüsselerlebnis, sondern eine Aneinanderreihung. Ich habe mich schon immer interessiert für die kleinen Artikel, für die skurrilen Sachen, Handbuch des nutzlosen Wissens, was es damals in den 80ern gab oder
das
Anfang
der 90er. Skeptizismus-Ding?
Naja, da sind nur so Sachen drin, dass Haie sterben, wenn sie nicht mehr schwimmen. Punkt. Nächstes
Kapitel.
Hat
damit nichts zu tun mit Skeptizismus. So. Mhm.
Es gab natürlich dann das große Buch der Sprachirrtümer, was ich gelesen habe. Da geht es dann schon eher los, wo man dann hat, Magdeburg oder Magdeburg kommt nicht von Mägden und Brandenburg nicht von Brand, sondern Machte ist halt irgendwas, im Zweifel irgendwas Slawisches für Umzäunung und Brandenburg für auch irgendwie sowas. Und das ist natürlich die Bratwurst, ist keine gebratene Wurst, sondern eine Brätwurst, eine Fleischwurst und solche Sachen. Das ist natürlich da habe ich dann gemerkt, boah, wie viel Fehler hat man in seinem Kopf. Und das finde ich halt faszinierend. Mhm. Und das sind dann genau die Dinge, die ich dann auch den Leuten erzählt habe beim Dreh von Switch. Wo man dann zusammensitzt, sagt, hier Bratwurst, gut gebraten. Ja, kommt aber eigentlich von Bret, ist doch interessant, oder? Ich fand es interessant, du auch. Und einer von Switch, der da Regisseur war, der Holger Schmidt, war dann später bei denen, die das irgendwie organisiert haben mit oder geplant haben mit Genial daneben. Und der meinte, wenn ihr das macht, fragt den Hoeker, der antwortet auch ohne gefragt zu werden auf solche Sachen.
Also ich habe jetzt gesehen, diese Quizgeschichte hat für dich eigentlich keinen negativen Aspekt. Das macht dir Spaß. Ja, macht das Spaß. Image ist für dich völlig in Ordnung.
Ich muss nichts vorbereiten, nichts lernen. Mhm. Ich lerne sogar noch was dazu.
Und ein bisschen auch unterhaltsam, ne? Auch für dich, für deinen Lebensalltag. Aber manchmal habe ich schon das Gefühl, du sitzt da und langweilst dich innerlich. Ist das schon mal vorgekommen?
Ja, also.
Wartest, bis es vorbei ist. Habe ich so, einmal hatte ich das so Anflug, da habe ich das Gefühl, nee, jetzt.
Also nee,
jetzt
was manchmal passiert ist, dass ich bin nicht dann unzufrieden bin mit mir. Oder ich denke so, ganz ehrlich, das war jetzt aber eben, also die Antwort hat mir jetzt aber nicht gefallen, da fand ich meine besser. Dann kommt es schon mal vor, dass ich dies habe, jetzt will ich hoch in die Garderobe und mal googeln, wie es so wirklich ist. Oder ich ärgere mich über mich selber. Und ganz ehrlich, man kann auch nach, wenn man irgendwie 900 Sendungen gemacht hat und man ist am Ende der Staffel mit irgendwas, dann ist man auch irgendwann, gibt es bestimmt mal Momente, wo man auch mal müde ist, das kann durchaus sein. Mhm. Aber ich weiß, dass ich, wenn ich morgens in die erste Sendung gehe, ich mich immer freue auf die Fragen. Mhm. Wenn natürlich 3-4 Fragen nicht laufen, man hat das Gefühl, ganz ehrlich, das Ding holt man nicht mehr nach Hause oder nur noch mit ganz viel Glück. Und man hat die Kackfragen und der Elton hat Glück mit seinen Sachen, die hätte ich alle gewusst, hätte ich super erzählen können. Hat man natürlich ein bisschen dieses Danke, warum bin ich jetzt hier?
Ist vielleicht so wie früher alles besser, auch so eine gefühlte Wahrheit, dass die eigenen Fragen immer viel schwerer sind
als
die
anderen. Ja, das denkt man sowieso. Ja. Also das ist aber auch so, meine sind immer schwerer als die vom Elton.
Das halten wir mal so fest an der Stelle.
Genau, Elton ist ja derselben Meinung, dass deine Fragen schwerer sind als meine.
Ist er auch, okay.
Ja, genau.
Du bist viel unterwegs. Als Mensch, der auch viel sichtbar ist, muss man ja diese ganzen Shows auch irgendwie drehen. Das heißt, du bist viel in Hotels, bist viel unterwegs. Sehen dich deine Kinder mehr im Fernsehen als zu Hause?
Nein, ich bin 110 Tage übernachte ich außerhalb. Und wenn man das jetzt von der Anzahl der Tage im Jahr abzieht, weiß man, dass ich mehr Zeit zu Hause verbringe.
Also ist dir auch wichtig.
Es ist davon, das ist die Energie, die man zieht. Mhm. Also da hole ich ja auch viel von den Themen her, die hole ich ja aus dem Alltag, aus dem, was man in der Familie erlebt, was man erlebt, wenn man mit Familie unterwegs ist, die eben mit Familien unterwegs ist, die nicht aus der Branche kommen. Also wenn ich mich immer nur mit Kollegen zusammensetze, dann passiert halt nichts. Aber da gibt es total viele Leute mit super interessanten Berufen, mit denen man sich unterhält, die ihre Themen haben, ihre Probleme haben.
Sagen ja viele, das ist ganz interessant. Also die Familie ist doch auch ein Quell der Inspiration auch für viele Künstler.
Ja, das hat, also das ist natürlich auch so, dass wir, gerade wir Stand-Upper auf der Bühne, Dinge erzählen, die nah an uns dran sind. Also wenn man einkaufen geht, erlebt man Dinge, die dann interessant sind. Das ist natürlich nicht so, wenn ich jeden Tag im Hotel bin und krieg's Essen gemacht. Oder man geht spazieren in der Innenstadt und dann, keine Ahnung, ist der Bus zu spät. Das sind so Dinge, die natürlich durch den Alltag kommen. Die kommen nicht, wenn ich jetzt hier im Studio sitze oder in Hamburg im Hotel liege.
Ja, vielleicht auch.
Ja, ich bin mal gespannt, was hier noch passiert an Dingen, die mich
vielleicht
dann noch...
Vielleicht jetzt die nächste Frage. Die Kinder, waren die auch Inspiration für deine Kinderbücher, die du geschrieben hast? Also eins hast du ja geschrieben schon, Was macht Püb?
Ja, heißt genau.
Es. Und das nächste kommt ja jetzt, das ist noch geheim.
Ja,
nee, das kann nicht geheim sein, weil wir es schon veröffentlicht haben.
Ich wollte gerade sagen, so geheim kann es gar nicht sein, weil man kann es schon bestellen.
Genau,
aber natürlich,
also das heißt,
das Katzenhuhn wird halt erst im Sommer geliefert. Also grundsätzlich bin ich bin schon immer viel für die Stiftung Lesen unterwegs gewesen und habe in Kindergärten vorgelesen. Und ich finde, es gibt kaum etwas Einfacheres für Menschen, Kinder zu beschäftigen, als ihnen vorzulesen. Mhm. Weil dir gibt jemand eine Geschichte vor, du kannst mit denen dann darüber reden, du kannst Pausen machen und machen die Geräusche dazu und so weiter, ohne dass du dir selber ein Spiel ausdenken musst. Insofern ist das eine sehr nahe Sache an die Kinder, und Kinder sollen ja auch irgendwann mal selber lesen. Deshalb ist es gut, ihnen das Lesen generell als was Interessantes, also mal zu präsentieren. Und nach den Büchern, die ich so geschrieben habe, kam dann irgendwann mal die Anfrage, ob ich nicht Bock hätte, ein Kinderbuch zu schreiben. Und ich habe sofort gesagt, nein. Weil das ist ja jetzt nicht so mein, also es ist ja ein eigener Beruf.
Das ist
ja
dann
so
noch ein neues Genre, was du da aufgemacht hast. Dann am Ende
ist was anderes als Reisebuchautor, was ja meine anderen Bücher eher waren. Das Interessante bei Kinderbüchern, bei Püb fast noch mehr als beim Katzenhuhn. Also Püb geht es um die Geschichte eines Geräuschs, das sein Zuhause sucht. Weil das ist die Suche, alle Kinder wollen wissen, wer bin ich, wo gehöre ich hin. Und alle Geräusche auf dieser Erde sind nicht einfach da, sondern die werden von Geräuschen gemacht. Ja, da sitzen die halt in der Hand, da sitzt Klatsch und wartet darauf, dass sich die Hände berühren, und dann macht dieses Klatsch Klatsch. Und jetzt entsteht da Püb, weiß, es macht Püb, hat aber keine Ahnung, wo es hingehört. Und ist jetzt auf der Suche durch die Welt der Geräusche, um sein Zuhause zu finden. Und so viel kann ich verraten, er wird sein Zuhause finden.
Konntest du das an deinen eigenen Kindern testen, wie gut das ankommt?
Ja,
oder waren die schon zu groß?
Das ist immer das. Das kenne ich aber auch von diversen, wenn man mit Kindern über Geräusche redet. Das macht immer totalen Spaß. Wie macht denn das? Was ist dein Lieblingsgeräusch? Was ist das beste Geräusch? Es funktioniert sofort, weil die das ja auch interessant finden. Und das Spannende bei so einem Buch ist für Kinder, dass man das total reduzieren muss. Da hat man ja irgendwie nur so, keine Ahnung, 15 Zeilen auf einer Seite und der Rest ist Bild. Und das, eine Geschichte so komplett zu reduzieren, das macht Spaß.
Also Kinderbücher, dann hast du Morgen war gestern, alles besser. Dann hast du noch mit Vigard Boning noch ein Programm, gute Frage, noch ein Impro-Programm. Genau. Und dann noch deine ganzen Fernsehgeschichten. Was liegt denn noch jetzt bei dir an? Ist eigentlich gut genug beschäftigt?
Ja, im Moment bin ich gut beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Zumal ich ja auch noch gerne zu Hause Zeit verbringe. Also ich schreinere privat total gerne mit einer eigenen Werkstatt. Solche Sachen,
das macht halt brauchst du ja auch Spaß. Noch Zeit für Skeptizismus.
Und ich war, ja, das läuft ja nebenher. Das sind ja Dinge, die man gut auf der Reise machen kann. Ich versuche, meine Hobbys mobil zu halten.
Das ist dein Entertainment-Programm.
Kletter sozusagen. Ich da, wo ich bin, suche ich eine Kletterhalle oder habe einen Schlagzeuglehrer in Hamburg, damit ich die Zeit nicht auch noch zu Hause streichen muss und solche Sachen.
Bernhard Hoeker, vielen Dank für den Besuch in SWR1. Leute, ich fand es sehr interessant.
Ja, ich habe zu danken. Alles Gute.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.